einen schönen guten Abend. Diese Musik ist nicht selbst eingespielt. Lars hat mich gerade gefragt, ob wir die selber komponiert haben. Haben wir nicht. Trotz alledem herzlich willkommen, obwohl es sogar nicht selber eingespielt ist, zu unserem Laptop. Heute hier etwas früher als sonst, draußen Cradle to Cradle live in Berlin. Wir sind zu Gast Lars Kindal, Generalsekretär der SPD. Lars, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich würde das nur ganz kurz zusammenfassen. Nicht nur als Schülersprecher hast du dich für den Disco-Bus eingesetzt. Du warst nach dem Referendumstudium der Politik, Soziologie und Geschichte schon ausgerollt von späteren Bundeskanzler Schröder. Du hast dich tatsächlich von Münster und Kanzler von Hartz-Kanzler als stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos und bist seit 2009 Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Du bist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landesgruppen Niedersachsen und Bremen. Du bist in der Europawahlkampf 2019 und den Mitgliederentscheid 2019 der SPD organisiert und eben vor allen Dingen seit 2017 fulltime oder über das hinaus sozusagen Generalsekretär. Schön, dass du heute hier bist.
Danke.
Und dass wir gemeinsam zu den Themen sprechen, Cradle to Cradle, Klimaschutz und Ressourcenschutz zusammendenken. Wir machen das ja im digitalen Format. Okay. Wir bringen das Thema raus, weil es gerade auch nochmal mehr anzieht auf dem Corona-Thema. Und deswegen würde ich gerne auch nochmal von dir zum Einstieg hören. Was hat das mit euch und eurer politischen Arbeit gemacht? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Arbeit findet eigentlich sehr öffentlich statt. Das heißt, wir sind eigentlich darauf angewiesen, auf ein Thema, was für Menschen auch schwierig ist, was erklärungsbedürftig ist, rauszugehen. Von Angesicht zu Angesicht, so wie immerhin wir beide das heute machen, darüber zu reden. Wie schwer ist Wahlkampf, wie schwer ist Politik, wenn man immer weniger den Menschen direkt ins Auge schauen kann dabei?
Ja gut, wir sind ja gerade nicht im Wahlkampf, aber insgesamt hat die Corona-Pandemie mein Arbeiten total verändert. Also, und vor allem ganz unterschiedlich. Ne? Also, als Generalsekretär ist es so, dass ich eigentlich 3-4 Tage in der Woche komplett unterwegs bin. Also, jetzt sage ich auch mal, also das Thema Fliegen. Ja, und genug Tage, wo ich mich irgendwie mittags ins Flugzeug setze, in den Flug, ins Auto und irgendwo hinfahre in Deutschland, um irgendwo 2-3 Stunden zu sein und dann nachts wieder zurückfahre. Das hat sich komplett geändert. Also, ganz wenige Termine jetzt außerhalb meines Wahlkreises in der Lüneburger Heide oder außerhalb von Berlin. Jetzt ein bisschen ist es jetzt wieder mehr geworden, aber auch nicht wirklich. So, und ich hatte zum ersten Mal seit 10 Jahren freie Abende. Also ich hatte zum ersten meine Frau und ich, wir haben ganz viel uns gesehen, wir haben gekocht, wir haben Tagesschau geguckt. Also es war so ein bisschen eine Entschleunigung. Und dann kamen halt die ganzen Digitalformate. Also weil dann, glaube ich, schon alle verstanden haben, dass es jetzt nicht mehr so 3-4 Wochen sind, die man überbrücken muss, sondern es war dann auf einmal klar, irgendwie, das dauert alles länger. Und jetzt ganz viel über Digitalisierung. Und ich merke jetzt aber auch gerade, um das ganz offen zu sagen, dass es mich ziemlich auf den Senkel geht. Also ich brauche als Politiker den Kontakt zu Leuten. Und ich kann das gerade alles effizient machen. Ja, ich kann Videokonferenzen machen, ich kriege meine Sachen geklärt, ich kriege Präsidiumschalten hin. Ich habe auch das Gefühl, dass die Sitzungen selbst viel effizienter sind, wenn es über Video läuft, weil diese ganzen Vielquatscher und so, die müssen ja alle begrenzen. Aber dieses Kontakt zu Leuten haben, also wirklich face-to-face mit Leuten im Raum sitzen, rumdenken, emotional sein und wie mitkriegen, was die, wie die auch reagieren, ja, wie die Körperhaltung sich verändert, wie Gestik, Mimik, so, das ist das, was gerade irgendwie mir fehlt und das ist für Politik auch total wichtig. So, und deswegen wünsche ich mir natürlich, dass es jetzt irgendwann normal wird und gleichzeitig sind viele Elemente dabei, wo ich sage, das kann auch in einer Nach-Corona-Zeit gerne bleiben. Also, ich muss nicht wieder jeden Termin irgendwo in Deutschland machen und überall irgendwo hinreisen. Es geht auch gerne als Videokonferenz und auch nicht jede Präsidiumssitzung, die wir haben, muss eine Präsenzsitzung sein. Nicht jeder Wahlkampftermin, den ich habe, der muss irgendwie analog sein, aber ein bisschen mehr Leute treffen wäre schon ganz gut.
Stichwort Treffen, ihr könnt uns Fragen stellen, die uns dann hier auf die Bühne antreffen, sozusagen über Slido www.sli.co mit dem Eventcode Laptop. Schickt uns gerne eure Fragen. Wir reden noch ein paar Minuten hier unter uns auf der Bühne und gehen dann gerne eure Fragen mit rein. Wenn wir gerade mal bei dem Thema Corona, weil für uns war eigentlich sehr schnell klar, wir müssen viele Dinge einfach abbrechen, nicht tun. Wir haben zum Beispiel mit unseren Vermerkten und ehrenamtlich Aktive, wir mussten unseren Jahreskongress mit unseren Sprechern dann absagen und schnell für eine digitale Lösung sorgen. Aber unsere Sorge war doch auch schnell, dass das so ein überlagerndes Thema wird. Ich habe mir gestanden, dass die geäußert zum Thema Wahlkampf. Ich denke, wer sich meist als Kanzler und Linke als sein Stellvertreter wünscht, der will einen Rollback in die 50er. Ich finde schon, das hat mich auch beschäftigt. Also wer bleibt gerade zu Hause? Weise. Es ist auch eine Frage der Rollenverhältnisse, der Gerechtigkeit. Und für uns auch so ein Thema, können jetzt diese Umwelt- und Ressourcenthemen so ins Hintertreffen? Was ist dein Eindruck? Was verpassen wir gerade gesellschaftlich?
Also das sind jetzt mehrere Sachen. So, ne? Also ich meine, die Äußerung zu Lindner und zu Merz hat ja ganz konkreten Ansatz gehabt, als beides geschafft haben, innerhalb von, ich glaube, nicht mehr 48 Stunden sich völlig zu blamieren. Also, bei Lindner war es die Verabschiedung von Linda Teuteberg, also meiner Kollegin als Generalsekretärin, da bei der FDP, wo man dann nochmal so schön so einen alten Herrenwitz hinterher schmeißt und das so gemeint hat oder nicht, aber dann, es legt auch immer was offen, wenn jemand so redet. Ja. Und das betrifft mehr als was, halt dieser Talk, wo eben beim Stichwort Schwul als erstes irgendwie Pädophilie einfällt. Also das ja auch offenbart, wie jemand denkt. Und das ist für mich schon, und das habe ich da deutlich gesagt in diesem Zitat, das ist für mich schon eine andere Gesellschaftspolitik als die, die ich will. Also ich dachte, wir werden da weiter, ne? Sowohl in der Gleichberechtigung der Frau als auch in der Frage Anerkennung von sexuellen Orientierungen und Lebensrealitäten, die für mich gewissermaßen völlig normal sind. Aber du merkst halt, es gibt das andere auch noch. Und das ist irgendwie in dieser ganzen gesellschaftlichen Polarisierung, die wir haben, wird das gerade gefühlt wieder mehr, dass sie sich auch trauen, sich zu äußern. Ich gucke auf den Duell zwischen Trump und Biden und bin fassungslos über diese Brutalität, mit der da geredet wird. Ich bin immer ganz froh, dass wir in Deutschland eigentlich eher zusammenstehen und Zusammenhalt haben. Aber da bricht auch was auf und die Zeit, was nach Merkel passiert, wird ja ganz spannend in der Union, ob die quasi diesen Rollback machen und zurückgehen in diese eher konservativen reaktionären Wertehaltung oder ob das modern bleibt. Und das wird schon ganz spannend. Und wenn du dann fragst, was verändert sich auch mit so wichtigen Themen, wie ihr sie hier betreut. Ich habe schon den einen oder anderen getroffen, der mir in den letzten Wochen gesagt hat, naja, also vor Corona war Klimaschutz so wichtig und ging es um Ökologie und Umweltfragen und dann waren die Fridays for Future auf der Straße. Und jetzt ist aber Corona und jetzt ist der ganze Quatsch vorbei. Also, ne? Wir sagen, nee, das glaube ich eben nicht. Und sag mal, wenn ich dazu auch auf zum Beispiel die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gucke und wenn man da fragt, was waren so Hauptthemen, die eine Rolle gespielt haben, dann war der Klimaschutz schon sehr weit vorne. Und ich bin natürlich als Generalsekretär mit der Frage beschäftigt, wie kannst du Klimaschutz sozialdemokratisch definieren? Also da habe ich einen ganz besonderen Blick drauf. Aber diese Themen sind nicht weg, also das war dann eine eigentliche Frage. Also diese Themen sind nicht weg und wer so tut, als ob es jetzt wieder nur um, also jetzt muss man auch was nicht formulieren, weil es geht nur um Arbeitsplätze oder nur um Wirtschaftspolitik. Klar, das ist nach vorne gerückt, aber es hat ganz viel mit Klimaschutz zu tun. Und das ist ein wichtig letzter Satz, das sind keine Gegensätze, das sind keine Feinde. Also Arbeitsplätze und Wirtschaftspolitik und Klimaschutz sind auf der gleichen Seite der Medaille und nicht irgendwie als Gegensätze.
Und wenn du das sagst, weil uns begegnen, muss ich auch ehrlich sagen, viele Aktivisten, wir haben das gerade kommentiert im Rahmen des Globusfalls, wo wir sagen, dass die Fridays for Future so laut auf die Straße gehen, das ist so wichtig und das ist so wertvoll, weil es einfach die Aufmerksamkeit lenkt auf diese wichtigen Themen. Und gleichzeitig für uns aber an diesen Punkten stellt die Frage, sind das nur Klimaschutz und diese Fragen von, wir übersetzen das gerne als so weniger schlecht handeln, also geht es oft um einfach Themen der Nachhaltigkeit, in denen es eigentlich immer heißt, die Welt ist ohne uns Menschen besser. Ja. Und das, was du jetzt erlebst, ist eigentlich der Ansatz, man könnte sagen, antropozentrisch an Menschen dran, es geht um unsere Lebensgrundlage. Und das ist eigentlich, ich bin froh, dass du das sagst, und das interessiert mich auch, wie denkst du, kriegen wir politisch die Themen, weil ich glaube, es ist wirklich ein Thema auch für die Sozialdemokratie, weil Ressourcenknappheit, das trifft gerade die Menschen, die heute schon wenig haben, und diese Verteilungskämpfe, auch wie Produkte hergestellt werden, die Menschen in der Produktion, da klingelt jemand hin. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist klingelt Menschen. Ich habe gerade Kinder gehört. Das ist eine Frage, weil die Stellungnahme im Haus ist. Also, wir kriegen das zusammen, weil Umwelt, Wirtschaft und Soziales, ich finde das nicht zusammen.
Ich muss mal zwei Beispiele jetzt wieder konkret machen. Also, das eine ist, da habe ich ja selbst mein eigenes Leben so beschrieben als Generalsekretär und es gibt wahnsinnig viele Flüge, die wir in Deutschland machen, die überflüssig sind. Also da hilft Verzicht ja auch Klima zu schützen. So, also das ist für mich eine Erkenntnis der letzten Jahre. Und das ist, was wir Digitalisierung gerade uns da wahrscheinlich noch bietet, das zu überdenken. Und ich habe viele Freunde auch, die so im Managementbereich sind. Da sind bei ganz vielen gerade Denkprozesse auch, ob das Leben nach Corona wieder so sein muss wie davor, dass du so durchs Land jettest, Inlandsflüge, also ist da auch eine gute Debatte. Und diese Änderung wird, also da ist tatsächlich wichtig. Aber ich erlebe natürlich auch eine ökologische Dimension manchmal, die ich, also wo ich mich schon frage, wie nah an der Lebensrealität sind manche Dinge, um das ganz hart zu sagen. Ich habe das zum Beispiel erlebt, als es um das Klimaschutzpaket ging, und ich bin ja Abgeordneter im ländlichen Raum. Also bei mir ist halt wirklich ländlicher Raum, so zwischen Hamburg, Hannover und Berlin. Mhm. Und ich ganz häufig den Spruch gehört habe, na, die sollen doch einfach das Auto stehen lassen. So, und bei mir gibt es halt zwei Möglichkeiten. Also entweder du fährst mit dem Auto zur Arbeit nach Hamburg oder du fährst nicht zur Arbeit. Und eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und da bin ich dann halt so weit, dass ich sage, dann musst du halt Alternativen schaffen. Aber die Alternativen schaffst du ja nicht innerhalb von 24 Stunden. Nee. Da musst du einen harten politischen Prozess sein. Dann musst du den Nahverkehr ausbauen über Sammeltaxis, über Bürgerbusse, über Ausbau natürlich öffentlicher Nahverkehr. Und dann kannst du auch viel ökologischer wahrscheinlich sein am Ende. Aber das ist was, was nicht von heute auf morgen geht. Und da muss man sich dann politisch für einsetzen. Da hilft der Druck von Fridays for Future. Aber wir müssen eben doch aufpassen, dass wir viele Menschen nicht verlieren, also dass denen was übergestülpt wird. Mhm. So. Und nochmal, wenn du deinen Arbeitsplatz in Hamburg hast und du wohnst aber in meinem Heimatort Münster, dann fährst du mit dem Auto da eine Stunde hin, aber du kommst da nicht mehr zu. So, und dann muss man die Alternative schaffen. Oder man geht Richtung mobiles Arbeiten und sagt, wir müssen alle nicht mehr nach Hamburg und können.
Wobei das ja nicht mehr so ist. Das Soziale ja in Teilen auf der Strecke. Mir ist gerade aufgefallen, dass du gesagt hast, das müssen wir eigentlich reduzieren. Ich meine, was wir sehen ist, dass anders sich zum Beispiel zwischen Kontinenten zu bewegen, ist gar nicht Thema. Also wir haben dieses große Thema Flugscham und gleichzeitig, ich würde ja sagen, auch, da gehört auch ein gewisser Kulturpessimismus dazu, jetzt zu glauben, dass Leute sich nicht mehr begegnen wollen. Wenn einer sagt, meine Tante in den USA, eigentlich müssen wir trotzdem auch dran arbeiten, wie können wir uns denn in der Zukunft selber bewegen?
Ja, was ich nur sage, also ich bin ja gar nicht gegen Flügel, also das gehört mit dazu. Ja, aber was ich sage, ist, du hast viele Dinge aus meinem Leben jetzt als Generalsekretär. Ich muss nicht mehr künftig nach Frankfurt fliegen, um da mit 20 Leuten zu diskutieren. Ich kann mit denen eine Zoom-Konferenz machen. Das ist auch okay. Ich will die auch mal treffen. Aber es gibt Menschen, die fliegen dreimal pro Woche hin und her. Und das kannst du anders regeln. Das hat vielleicht gesagt. Aber wie man den Langstreckenflug, weil man die Tante in den USA besucht oder weil man auf die Konferenz in den USA besucht, ich werde in den kommenden Wochen jetzt nochmal in die USA fliegen und mir den Wahlkampf angucken. Und da musst du vor Ort sein. Da musst du das
Zoom-Konferenz.
Und das gehört mit dazu, wenn du gut Politik machen willst, dass du Menschen da erlebst. Ja, also ich muss mich halt immer fragen, was kannst du reduzieren, ohne dass es deinen Job schlecht macht. Mhm. Und es wird aber weiter diese Flüge geben. So, und da bin ich auch ganz klar, dass also auch das Autofahren muss möglich sein. Oder es muss möglich sein, irgendwo auch hinzuführen. Und dann ist die Frage, da setzt ihr anscheinend auch an, und deswegen, ich bin ja nicht nur hier in Frankfurt, sondern wer irgendwie was hören will, dann musst du halt sagen, dann machen wir es anders. So, und da finde ich entspannt, sich da eine Debatte einzulassen. Und Klimaschutz darf nicht bedeuten, dass du dich in Chancen, die das Leben bietet, irgendwie auch immer nur einschränkst. Aber es gibt halt, und das wollte ich sagen, es gibt halt auch ganz vieles, wo man jetzt ein eigenes Leben mal überdenken kann und fragen kann, war das eigentlich so sinnvoll? Und ich habe gemerkt, also in anderen Beispiel, ich zum Beispiel eine Zoom-Konferenz mit dem Landesverband Schleswig-Holstein. Mhm. Ja, so, da ist normalerweise morgens noch um 6 aus, dann setzt du dich hin, dann fährst du wieder rüber nach Kiel oder sonst wohin, dann bist du da 2 Stunden und dann fährst du wieder zurück. So, und ich vermute mal, die Zugfahrt dauert dann schon so 4-5 Stunden. Also du bist eigentlich dann zwischen 8 und 10 Stunden im Zug, zum Beispiel da, so jetzt habe ich Fußball geguckt, erste Halbzeit. Bin dann in den Nebenraum gegangen, habe irgendwie eine schöne Zoom-Konferenz mit denen gemacht und bin wieder zurückgegangen und konnte noch sogar die letzten Minuten der Zusammenfassung gucken und war einfach zu Hause. So, das ist ja was Schönes auch und wo ich glaube, da bietet Digitalisierung Chancen, auch ökologischer zu sein an der Stelle. Aber immer zu sagen, ich komme nicht nach Schleswig-Holstein, wird auch nicht funktionieren.
Das wird nicht drin sitzen. Nein. Was denkst du denn auch im Hinblick auf die, weil das interessiert uns natürlich besonders, wie solche Themen auch im Wahlprogramm mit aufgegriffen werden oder werden können. Ihr wollt im Januar eigentlich schon einen ersten Entwurf und im März dann spätestens über den Parteitag das beschließen. Siehst du, dass in der Partei, in der SPD, Wirtschaft, Umwelt, Ressourcenschutz und auch die sozialen Fragen, geht das einher oder siehst du da Silos, die jeder für sich eintreten und das ungern zusammendenken?
Also wäre gelogen, ich sage jetzt hier die Silos nicht, ne, weil sich jeder Fachpolitiker erstmal in seinem Silo auch geprägt ist, also auch mit den Verbänden, mit denen man zu tun hat, mit dem Umfeld. Aber die Kunst muss ja darin sein, das gesellschaftspolitisch die Silos aufzubrechen. So, und wenn du fragst, wie stark das bei uns wird, ich hoffe, dass es sehr stark wird im Regierungsprogramm, an dem wir arbeiten, das am 27. März verabschieden, der Leute vom Parteitag hier in Berlin, der nicht digital stattfindet, sondern vor Ort, anders geht das auch gar nicht laut Parteiengesetz. Aber also die Chance für die SPD besteht ja darin, alles das, was wir gerade diskutieren, Klimaschutz, Umweltschutz, gesundes Leben, ja, also das für alle zugänglich zu machen, das ist eine soziale Frage auch, also können sich das alle leisten oder wie können sich das alle leisten? Und das Zweite ist, einfach zu verstehen, welche Chancen da drin sind, auch für zum Beispiel Arbeitsplätze. Also ich glaube ja, dass das eine der großen Chancen von Deutschland sein kann, wenn wir Dinge richtig machen, dass andere Nationen auf uns gucken werden und sagen, wie machen sie es dann? Und dass das ein Exportschlager sein kann. Also wir sind das erste, einzige Land, das irgendwie aus der Kohle aussteigt, aus der Atomenergie aussteigt, das ein verbindliches Klimaschutzgesetz hat. Das sind ja alles Dinge, die ich sehr gut finde, dass wir das machen. Und wenn wir innovationsfreundlich sind und wenn wir die Leute ausbilden und wenn wir viel in Qualifizierung stecken, dann können am Ende der Produkte, Innovationen, Strategien, Prozesse rauskommen, die wo wir Weltmarktführer sein können. Und das ist für mich so das Sozialdemokratische, sagen, welche Chancen liegen drin.
Ich glaube, was du ansprichst, das ist wirklich wichtig. Und ich frage mich, was sind da deine Ideen oder eure Ideen? Mein Beispiel dann, jetzt, also die Chinesen wollen jetzt schon unseren Plastikmüll gar nicht mehr haben. Der wurde lange ausgefahren und dort noch recycelt. Also vieles von dem wird ja nur gedowncycelt. Wir haben es einfach oft mit Produkten in unseren Kreisläufen zu tun, beispielsweise auch Windkraftwerke oder PV-Anlagen. Also wir importieren mittlerweile, es wird auch nicht mehr von deutschen Firmen hergestellt, im Grunde chinesischen Sondermüll zu uns in die Nutzung. Und wir wissen eigentlich schon nach 10, 15, je nachdem, 20 Jahren, auch schon teilweise früher. Und wir kriegen diese Rohstoffe da nicht raus, wenn das dann durch ist. Und ich frage mich so ein bisschen, wie schaffen wir es, dieses Innovationsthema mit dem Wirtschaftsstandort zu kombinieren. Weil ich glaube, entlang der gesamten globalen Wertschöpfungskette, und das haben wir auch über Corona jetzt ein bisschen gesehen, haben wir nicht mehr immer überall den Einfluss noch. Weil wir haben vieles aus der Hand gegeben. Ist das vielleicht sogar auch ein kleiner Weckruf jetzt über Corona, wo man einfach mal sehen kann, was haben wir eigentlich noch in der Hand und was nicht und welche Rolle spielt das politisch für Deutschland und auch für den Wirtschaftsstandort?
Also ja, Corona hat ganz vieles, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern Corona hat vieles offengelegt, was schwierig ist, auch so in globalen Abhängigkeiten, globale Lieferketten. Da wird es sicherlich eine sehr intensive Diskussion drüber geben, aber ich fand den ersten Punkt jetzt spannend, auch weil im Kern ist ja die Frage, wie produzierst du? Also produzierst du billig und günstig und vermeintlich günstig? Also weil viele Kosten ja gar nicht einberechnet sind. Also wenn man sagt, dann ist der Müll da und der geht nicht weg, dann ist es am Ende sogar teurer. Also wenn man das Ökologische mit einzieht und was das für die Natur bedeutet. Und ich bin ja entspannt davon, das ist jetzt allerdings meine persönliche Position, erstmal keine Parteimeinung, dass man Standards festlegt. Also das Also ich meine, wir reden ganz viel über Arbeitsstandards, über soziale Standards und die Frage ist, kannst du auch diese ökologischen Standards, was liegt, nachdem produziert werden kann. Also das ist, glaube ich, was, wo man dann auch Müll vermeiden kann, also nicht recycelbaren Müll vermeiden kann. Und da müsste man eigentlich hinkommen, dass man das viel stärker macht. Aber sagst du gerne auch, an welchen Stellen du das zum Beispiel Ideen hast oder sagst, das und das müsste erfüllt werden. Wir sind ja gerade in einem sehr freudigen Diskussionsprozess auch als SPD, dass wir sagen, wir nehmen auch Ideen auf fürs Regierungsprogramm und wollen genau da wissen, wie man es machen kann.
Ja, ich glaube, es muss halt nur sein, dass es für alle, also ich werde immer darauf achten, dass alle sich das leisten können.
Ja. Also das ist für mich die entscheidende Frage.
Ich glaube, das, was du da ansprichst, also uns ist das ein großes Anliegen eigentlich, dass die Preise die Wahrheit sagen. Und die sagen immer dann nicht die Wahrheit, wenn aus unserer Sicht, aber jetzt natürlich auch unendlich viele Studien zu ganz unterschiedlichen Branchen, sei es im Bereich Landwirtschaft, bei Kunststoffen, da gibt es den Zustand, dass es zum Beispiel eine Steuer auf Rezyklate gibt, aber auch Virgin Material, also primär Rohstoff hergestelltes Kunststoff, ist steuerlich sozusagen begünstigt. Das heißt, der Preis am Markt zeigt, Recycling ist teurer. Und das liegt aber an der Steuergesetzgebung, an dem Punkt zum Beispiel. In anderen Fällen baut die Gesellschaft, also ich sag mal ganz platt, wir privatisieren Gewinne und verallgemeinern die ganzen Kosten. sei das jetzt der Milchbauer, die Art, wie die Landwirtschaft funktioniert, die Erzeugung von Fleisch. Wir importieren ja wahnsinnig viele Futtermittel, die wir auf der deutschen Ackerfläche niemals herstellen können. Und wundern uns dann, dass 1 Milliarde Menschen im Schnitt oder knapp weltweit Hunger leidet oder an Unterernährung. Weil die Tiere, die wir fressen, das Essen für die Menschen eigentlich selber verzehren.
Ja, wir haben eine ähnliche Debatte, also ich kann jetzt vor allem über Sozial, über den Arbeitsmarktbereich reden. Also wenn ich überlege, der Zeitpunkt, als wir den Mindestlohn eingeführt haben, da gab es ja auch Geschäftsmodelle. Ich erinnere mich an eines sehr konkret, der Briefzusteller. Also da gab es, muss man nochmal in Erinnerung rufen, da gab es Briefzustelldienste, die haben ihre Leute mit 4 Euro pro Stunde abgespeist und die mussten dann zum Staat gehen, die Mitarbeiter, und sich quasi aufstocken lassen. Und ich weiß noch, als wir damals den Mindestlohn durchgesetzt haben, wurde immer gesagt, das vernichtet Millionen Arbeitsplätze. Und es ist Quatsch. Also es ist nie passiert. Also es sind nie Arbeitsplätze. Also natürlich sind einzelne Arbeitsplätze mal weggefallen, weil sie eben auf genau so einem Lohndumping basierten. Aber dafür sind viele neue geschaffen worden. Mhm. Und das hat am Ende nicht dazu geführt, dass es schlechter wurde. Und wenn man dahin kommt, dass man Kosten stärker einbezieht, dann ist das der richtige Weg. Also das glaube ich wirklich, dass das auch helfen kann. Also wir haben eine Debatte gerade, weil du das Thema Fleisch oder auch Landwirtschaft angesprochen hast, ne? Die Frage, vielleicht zu Werkverträge bei Tönnies in den Schlachtereien. Oder ich habe bei mir eine Debatte im Wahlkreis gerade um Milchpreise. Ich habe einen sehr landwirtschaftlich geprägten Wahlkreis auch. Die lassen sich halt alle drücken von den Discountern. So, ne? Die wollen auch keine festgesetzten Preise, aber die Frage, wie kriegst du das Preisniveau da rein und wie kannst du sicherstellen, dass die Landwirte das kriegen für Milch, was sie wirklich verdienen. Also die geben die Milch billiger ab, als die Produktionskosten sind. Und das ist ein Fehler am System. Und das muss man eigentlich lösen.
Denkst du denn, das ist... Also ich habe zwar den Eindruck, dass viele Menschen das noch, sag ich mal, auf der inhaltlichen Ebene noch nicht realisiert haben, weil vielleicht als Anmerkung auch aus unserer Sicht sehr viel über das Verzichten und das nachhaltige, weniger schlechte oder weniger vom falschen Tun sozusagen gesprochen wurde jetzt über viele Jahre und Jahrzehnte. Und wenn wir mit Menschen reden und sagen, hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht ein weniger von diesem braucht, sondern wirklich ein anderes, ein Produkt, das gesund ist, was kreislauffähig ist, wo das Wasser nicht dadurch schlechter wird, wo saubere Energie genutzt wird, wo die Menschen vernünftige Löhne für gute Arbeit bekommen. Denkst du, auch politisch, ist das ein Verständnisthema? Oder fehlen da zum Beispiel die Mehrheiten? Sagt man dann also politisch, weil das war ja auch so fast schon eine demokratietheoretische Diskussion jetzt über Fridays for Future. Ist unsere Demokratie überhaupt in der Lage, diesen Herausforderungen gerecht zu werden, in der Geschwindigkeit, wie sie sich ereignen?
Ja, das ist sie. Also da bin ich auch sehr, sehr klar. Und die Fridays for Future haben da vieles bewegt. Also ich meine, das Klimaschutzpaket, die sind damit nicht zufrieden. Ja, das ist auch völlig legitim, dass eine Bewegung nicht zufrieden ist mit dem, was Politik entscheidet. Aber trotzdem sind wir im Klimaschutz so weit vorangegangen wie kaum anderes Land. So, und das ist, glaube ich, richtig spannend, wenn wir sehen, ob die Klimaschutzziele eingehalten werden und wo sie nicht eingehalten werden. Aber das ist ein Teil davor in der Frage.
Ich habe gefragt, ob das von einem Verständnis
ist. Also das ist zum Beispiel was ich merke, auch in meinem privaten Umfeld, dass ganz viele schon gerne verantwortungsvoll handeln würden, aber du weißt ja manchmal gar nicht, was ist das Richtige. Also,
du gehst in das Alter, bei 90 Labels, du weißt ja nicht, was
du dabei hast, aber ich brauche nur aus, du hast 20 Labels. Ich glaube, mein schönstes Beispiel ist immer, wenn du versuchst, fair gehandelten, fair gefangenen Fisch zu kaufen. Ja? Bei Fisch gibt es, glaube ich, gefühlt 50 Labels oder sowas. Und wenn du dann mal anfängst zu googeln, wo was schlecht oder was gut ist, dann. Also ich habe gerade letzte Woche in meinem Wahlkreis so einen Termin zum Thema Wald, also ne, so eine Waldbegehung mal gemacht mit ein paar Experten, was es da für unterschiedliche Label zum Beispiel für Holz gibt. Ja, also würde ich dann auch sagen, ja, das ist zwar in Deutschland alles gut produziertes Holz, aber das kommt dann aus Osteuropa und da ist es wieder mal Standards, die überhaupt nicht unseren entsprechen, die können trotzdem das Label nehmen. Und das ist, glaube ich, echt Verwirrung. Also wir diskutieren zum Beispiel gerade im Bereich Tierschutz, wo wir als SPD gerne ein staatliches Tierschutzlabel wollen. Auch nicht freiwillig, sondern verpflichtend und so. Das würde, glaube ich, helfen, wenn die Verbraucher einfach sehen, dieses Label steht total für Glaubwürdigkeit. Manche Label gibt es ja, wo du halt weißt, das ist so. Aber so Stück von Warentest zum Beispiel, da weißt du, ne? die sind, wenn die irgendwas labeln, dann ist das, also wenn die so ein Siegel haben oder so eine Auszeichnung haben, dann ist das gut, aber bei diesen Eiern, bei diesen ganzen Labeln im Bereich von Lebensmitteln und so, da ist das verwirrend. Und das ist was, wo ich merke, dass viele gerne würden, aber nicht wissen, ob sie das richtig machen.
Nochmal ein Hinweis an euch, unsere Zuschauer, schickt uns gerne Fragen hier auf die Bühne. Ihr könnt da das Slido benutzen unter www.sli.do mit dem Code LabTalk. Schickt uns gerne eure Fragen hier auf die Bühne. Leif, was meinst du denn, ist das jetzt also ein Thema für, also soll das privat organisiert werden, weil du sagst, Label-Dschungel versteht keiner? Ist das eine staatliche Aufgabe, ist das eine Kombination? Weil da entscheiden sich ja durchaus auch die Geister. Weil es gibt auch zum Beispiel Qualifikation für Qualifikation, privat organisiert. Es gibt einige Stellen wie das Entwicklungsministerium. Wir haben einen Meta-Sieger jetzt, den grünen Knopf. Da sagen sie, Cradle to Cradle ist ein wesentlicher Baustein. Wenn man Cradle to Cradle zertifiziert ist, wird es ja anerkannt.
Aber wenn man Cradle to Cradle ist, kriegt man noch den grünen Knopf?
Oder? Ja, das zahlt also als eines von, ich glaube, 5 Leuten, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, zahlt das auf dieser Meta-Ebene rein und wird da sozusagen in der Bepunktung mit ausgefasst. Cradle to Cradle auch zum Beispiel bei Gebäudesiegeln. Also man kann zum Beispiel ein Gebäude nach Lead-Standard bauen und Cradle-to-Cradle, zertifizierte Bauprodukte, zahlen dann auf die Gesamtzertifizierung an.
Ich kann jetzt hier mich nicht hinsetzen und sagen, es muss alles staatlich sein, ne? Weil es sind ja unterschiedliche Bereiche, aber wo ich zum Beispiel sehr klar bin, dass es staatlich sein muss, ist ja ganz häufig Tierschutz, also die Landwirtschaft auch. Und das ist unser Thema heute Abend, aber es gibt so eine Verwirrung mittlerweile im Bereich der Landwirtschaft, was gut ist oder nicht. Ja? Und das, da würde ich schon sagen, muss es so sein. Und generell muss es immer so aufgesetzt sein, dass der Verbraucher eine totale Orientierung hat und dass er weiß, was er tut.
Ja, letztlich sage ich schon, das ist ein Riesenthema für uns, weil die Landwirtschaft baut Böden ab. Das heißt, wir müssen eigentlich die ganze Zeit Kunstdünger immer wieder reingeben. Das heißt, auch unsere Landwirtschaft schließt keine Kreislauf. Also letztlich gleiches Thema.
Nee, ich meine jetzt bei den Tierprodukten. Okay, aber Cradle ist auch für die Landwirtschaft Thema.
Ja, weil du im Grunde ja. Es geht ja nicht nur um die Produkte, die sitzen jetzt auf Cradle-to-Cradle-Stühlen hier, gibt es Cradle-to-Cradle-Teppich, Cradle-to-Cradle-Klammband und so weiter. Das kann man alles einbauen. Mhm. Aber im Grunde auf dem Acker ist es ja auch so. Wir jetzt in Berlin, wir futtern hier das eine, das wird ja produziert auf dem Acker woanders, irgendwo in Brandenburg vielleicht. Und wie kriegen wir denn
das um? Das wäre nochmal dran.
Das wäre nochmal dran, weil das kommt in der Bio-Kiste. Aber wie kriegen wir meine Nährstoffe zurück nach Brandenburg? Weil ich bin hier das Grenzlauwerk. Also, und wir schließen die selbst nach Brandenburg, schließen wir die Kreisläufe nicht. Außer du hast ein ökologisches System, in dem du Boden aufbaust, weil du zum Beispiel eine Biolandwirtschaft betreibst.
Mhm.
Also letztlich ist das so, dass wir in der Landwirtschaft die Kreisläufe nicht schließen, wie wir Mobilität gestalten.
Aber gibt es denn Ansätze in der Landwirtschaft, diese Kreisläufe zu schließen? Also einfach mal Rückfrage. Ne?
Ja.
Kennst du da positive Beispiele? Gibt es die? Setzt man sich da intensiv auseinander?
Letztlich, also es gibt ein ganz spannendes Beispiel in Bayern, das ist zum Beispiel Helmi Abuleish. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Die Initiative Silken in Ägypten hat den alternativen Nobelpreis bekommen für das damals als Projekt gestartet. Wie können wir Wüstenbund, übrigens auch Thema mittlerweile in Brandenburg, weil wir haben auch Verwüstung mittlerweile, Desertifikation, wie kann ich eigentlich einen Boden wieder fruchtbar machen?
Mhm.
Und das ist ein Riesenthema, weil wir verlieren zigfach den Boden, den wir eigentlich bräuchten. Wir kriegen das so schnell gar nicht mehr aufgebaut, weil unsere Systeme so perfekt falsch sind.
Mhm.
Und das ist immer diese Frage der Optimierung. Das ist ein falsches System. Und wir Menschen sind gut darin, das falsche System perfekt falsch zu machen. Das heißt, die Böden laugen aus, die Nährstoffe gehen nicht zurück. Und die haben zum Beispiel gerade den Silken, und das macht aber auch eine Biolandwirtschaft, bringt diese Nährstoffe in den Kreis. Du kannst zum Beispiel, du nimmst jeden Tag 2 Milligramm Phosphor auf und gibst sie über deinen Urin wieder ab.
Mhm.
Und die müsste man zum Beispiel in der Kläranlage wieder ausstellen und aus dem Prozess ausschleusen, damit das, dieser Nährstoff wichtig wieder in den Kreis zurückgeht. Technologisch ist das möglich.
Okay.
Aber die Frage ist jetzt wahrscheinlich, wenn wir sagen, technisch ist eine Menge möglich. Das kann man auch hier sehen. Aber wie kriegen wir das sozusagen in eine politische Maßnahme? Und da frage ich mich noch, müssen wir da noch mehr am Verständnis arbeiten? Oder müssen wir die Parteien dazu bewegen, dass das zum politischen Grundsatz wird? Weil Fellow Science oder Listen to the Scientists ist das eine, aber.
Aber da gibt es ja unterschiedliche Richtungen
der Scientists.
Also, ich meine, was ihr als Philosophie vertretet, ist ja nicht klassisch die Verzichtsphilosophie, die es halt auch gibt. Ne? Also, wenn du vielen zuhörst, die jetzt gerade im Bereich Fridays for Future unterwegs sind, die wollen ja weniger. So, das ist ja eine legitime Position, aber wenn du eine Mehrheit schaffen willst und wenn du Leute mitnehmen willst, dann muss man über diese alternativen Wege nachdenken. Aber ich kann dir das nicht beantworten jetzt heute, wie man das hinkriegt. Ich glaube, am Anfang muss die Debatte stehen und das Verständnis. Also ich habe ja auch, als wir zum ersten Mal geredet haben, das ist ja jetzt auch ein bisschen her, mich mit diesem Thema auch zum ersten Mal auseinandergesetzt. Ich wusste gar nicht, dass es diese Bewegung gibt. Ich wusste nicht, dass es das Zertifikat gibt. Ja, ich bin hier ganz erstaunt, was man alles machen kann mit Cradle to Cradle. So, und jetzt bin ich aber jemand, der 24 Stunden am Tag irgendwie sich mit Politik auseinandersetzt. So, und jetzt frage ich, wie ist das eigentlich bei den Otto-Normalverbrauchern? Wie viel wissen Sie denn über diese Bewegung? Also so, das ist ja die Aufgabe. Und da kannst du eine gesellschaftliche Debatte starten dann, und dann kommt man noch zu Veränderungen. Aber die Bereitschaft ist, glaube ich, noch nie so groß gewesen in der Gesellschaft, was zu verändern. Also das zeigen ja die Fridays for Future schon sehr eindeutig, dass man sich damit auseinandersetzt als Gesellschaft, dass man das verändern will. Und jetzt kommt halt die Frage der sozialen Verträglichkeit. Ne? Also das habe ich dir schon angekündigt, dass ich da gerne mit dir auch drüber reden will, weil für mich dann die Frage ist, kostet so ein Stuhl eigentlich das Dreifache von dem, den du irgendwo beim IKEA kaufst? Oder wie ist das mit anderen Produkten? Ne? Sind die dann noch einmal viel teurer und eigentlich kannst du dir das so leisten? Das ist ja so das typische Bild, was immer geistert, wenn du gesund leben willst und wenn du Bio leben willst und wenn du grün leben willst, dann musst du halt obere Einkommensklasse sein. Und das ist ja was ich als Sozialdemokrat nicht wollen würde, dass nur die reichen Leute sich das gute Leben leisten können und auch das gute Gewissen leisten können.
Ja, ich glaube, genau das wird uns auch nicht helfen mit auch wachsenden Einkommens- und Konsumschichten auch auf der ganzen Welt. Man könnte jetzt ja behaupten, die Welt genäht sozusagen am Verhalten von uns hier in Deutschland. Das ist ja nicht der Fall. Wir haben einen gewissen Einfluss, das hat gesagt, wir sind auch ein Vorbild, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich war auf einer Konferenz eingeladen in Accra, dass dieses ganze Thema, da gibt es diese Albert Blossi, diese große Mülldeponie, wo Menschen unter furchtbaren Bedingungen versuchen, noch aus Elektronik kleine Bauteile auszulösen und irgendwie den Kreislauf zu schließen in einem sogenannten informellen Sektor. Das Interessante ist, wir recyceln das ja auch nicht besser. Also die Produkte sind, ob sie in Ghana oder in Deutschland verkauft werden, das sind jetzt auch über die Globalisierung. Das sind die gleichen Produkte, die werden alle zum Müll. Und gleichzeitig ist es so, wir können in Deutschland viel ändern, aber wir haben heute schon, ich glaube, etwa 400, 450 Millionen Chinesen, die eine Mittelschicht bilden und man kommt erst hin und sagt, wir brauchen ein bisschen weniger, verzichten wir auf deinen Konsum, die würden wir wahrscheinlich zum Beispiel noch bezahlen.
Ja, das ist gut fürs eigene Gewissen, aber das bringt ja nicht. Also da muss man ja realistisch genug sein. Also natürlich ist das total spannend, wenn man mit Chinesen über Ökologieprojekte redet und über Klimaschutz. Und da bin ich aber wieder bei dem von vorhin. Also erneuerbare Energiengesetz ist für mich so ein Beispiel. Ja? Da haben wir es beschafft, das ist, glaube ich, in 50 andere Länder ist das exportiert worden. Also das war einfach erfolgreich und andere Länder haben gesehen, Deutschland marschiert da gerade im Bereich der Innovation vorweg. Und dann haben andere Länder das übernommen und dann sind andere Länder da eingestiegen. Wenn wir schaffen, aus der Atomenergie und aus der Kohle auszusteigen und neue Jobs zu schaffen, dann werden andere Länder das sehen und sagen, das machen wir auch. Aber es wird nicht funktionieren, wenn wir in anderen Ländern moralisch stehen und sagen, das, was ihr macht, ist total schlecht für die Umwelt. Das habe ich in China erlebt. Da sagen die, was habt ihr denn die letzten 60, 70, 80, 100 Jahre gemacht? Also sorry, jetzt kommt ihr und wir sollen alles perfekt machen. Ne? So, also es muss ein Reiz da sein und der kann dann, glaube ich, in der Innovation liegen. Und das ist sicher wirtschaftlich rentiert.
Ja, letztlich, weil jetzt ja gerade nicht nach den Preisen. Ich glaube, wenn wir diese Themen, das ist unsere These, aber man sieht das auch an einzelnen Beispielen, wenn du die Themen zusammenbringst. Und dann spielt ja auch eine Rolle, was entsteht bei der Produktion. Wie geht es den Menschen? Haben die einen vernünftigen Lohn? Was ist mit dem Wasser zum Beispiel? Ist es Produktkreislauffeld? Werden die Menschen auch nachher bei der Nutzung krank oder nicht? Weil viele Produkte um uns herum sind eigentlich gar nicht dafür gemacht, dass wir Textilien auf der Haut tragen, weil es giftige Farben enthalten sind zum Beispiel. Oder Leder mit Chrom gegerbt. Und wenn das unvollständig gegerbt wird, dann hast du giftige Stoffe, die direkt auf deiner Haut landen. Oder im Kinderspielzeug, ausgasende Kunststoffe beispielsweise. Das heißt, wir belasten uns und natürlich unsere Gesundheit und auch letztlich unser ganzes System mit Müll umzugehen. Da sagt man jeder, was sagt ihr eigentlich, wenn ich ein Produkt bekommen würde, was ganz anders konstruiert ist und viel holistischer, mit einer anderen Qualität, dann würde der Recycler gleich sagen, dann würde ich auch am Ende mehr verdienen. Dann könnte der wahrscheinlich auch noch diesen Wert in den Kreis bringen. Und dann verdienen auch noch andere Akteure daran mit. Und dann dreht sich auch diese Preisschraube. Weil wenn du sagst, ist das eigentlich teurer, würde ich jetzt erstmal antworten, man müsste jetzt erstmal anerkennen, dass wir jetzt im Moment den gesamten Materialwert zum überwiegenden Teil, wenn wir den produzieren, verlieren. Und das lassen wir ja völlig außer Acht. obwohl wir ja wissen, dass wir in einer begrenzten Welt leben. Das heißt, wir wissen ja, das kann ja eigentlich so nicht weitergehen. Also wir fangen eigentlich sehenden Auges auf diese Herausforderung.
Genau, aber da gehört dann auch die ganze gesellschaftliche Debatte mit dazu. Ne? Ich meine, wenn Leute irgendwie, wenn Leute in den Supermarkt gehen und du siehst das günstige Fleisch, dann siehst du die anderen Kosten ja nicht. Also wir beide wissen jetzt, dass das Fleisch, was super billig produziert ist und da drin liegt, dass das so krasse ökologische Kosten auch mit sich zieht. Aber die Christen werden das alle wissen. Dass alle wissen, sozusagen, die Produkte, die hier sind, die mögen vielleicht, die sind vielleicht ein paar Euro teurer, aber im Endeffekt sind bei den anderen Produkten ganz viele Kosten nicht eingerechnet. Also das ging ja nur, wenn man dann auch wirklich sagt, die müssen mit drauf sein, die Kosten.
Ja, das ist im Grunde so eine Form von langfristiger Denke. Ja. Also zum Beispiel in Hamburg entsteht ein Cradle-to-Cradle-Bauprojekt, nennt sich Moringa. Und Moringa. Und da wird ganz vieles, also es gibt eigentlich noch keine perfekten Baubeispiele. Also das will ich auch gar nicht behaupten. Aber vieles kann man heute schon umsetzen. Cradle-to-Cradle hat noch nicht den Anspruch, alles perfekt zu können mit diesem Ansatz. Da müssen wir auch noch viel lernen, glaube ich, auch die Unternehmen, die das machen. Aber die setzen ja schon oder wollen doch ganz viel umsetzen. Und da hat aber auch die Stadt Hamburg zur Auflage gemacht. Da müssen auch ein bestimmter Anteil, wenn jetzt hier super ökologisch innovativ mit der hohen Qualität gebaut wird, trotzdem ein gewisser Anteil sozialer Wohnungsbau mit enthalten sein, weil das mit in diese Rechnung reingehört. Und da frage ich mich, wo hat das dann vielleicht noch, oder wen müssen wir vielleicht noch mehr überzeugen? Vielleicht auch eine Frage, ist das eine bundespolitische Frage, ist das eine Länderfrage, ist das eine kommunale Frage, wie müssen wir das einschätzen? Also wer hat vielleicht auch in der Hand nachher, oder wer muss vielleicht auch vorlegen, wenn du sagst, Vorbild, also wer muss vielleicht vorsehen auch Vorbild sein, das würde mich mal interessieren.
Die Debatte ist ja erstmal jenseits von politischen Grenzen, also ne, du musst ja bei den Menschen im Kopf verankern, dass es günstiger ist, Cradle to Cradle zu machen, als irgendwie immer sozusagen die billigen, aber klimaschädlichen, unökologischen also Produkte. Also das ist ja eine Diskussion, die muss man hinkriegen. Die nehme ich ehrlicherweise auch so zum Beispiel von der Fridays for Future Bewegung. Also das ist ja keine Debatte, die da läuft. Also das könnten Aktivisten vielleicht auch noch stärker machen. Also was sind eigentlich die wirklichen Kosten von Dingen? Und dann hast du, jetzt hier bei dem Punkt Hamburg, also ich meine, die Stadt kann ja auch sagen, wenn hier gebaut wird und wenn öffentliche Ausschreibungen sind, dann wollen wir, dass zum Beispiel Cradle to Cradle gebaut wird.
Genau, könnte man ja auch sagen. Könnte man machen. Und ich glaube, da müssen wir auch die Kriterien noch mal ein bisschen weiter runterbrechen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Initiative gestartet, ein Cradle-to-Cradle-Netzwerk für Städte und Kommunen, wo wir auch mit Partnern in Kommunen zum Beispiel oder in Städten über Modellprojekte das vormachen wollen. Und da sehen wir auch, wir brauchen diese Hebel, wir brauchen diese Multiplikation. Wir können ja jetzt nicht, also es gibt auch weniger Akteure, die das jetzt im Einzelfall durchspielen, sondern ich glaube, wir brauchen mehr dieser Leuchttürme, wo dann auch Leute sagen, es gibt auch Leute in Berlin zum Beispiel, oder wie hier mit dem Cradle-to-Cradle-Lab, wo Leute herkommen und sagen, Mensch, das ist ja interessant. Da ist schon X, Y und Z, ist jetzt gelungen, das möchte ich gleich bei mir mit reinnehmen. Also so diese Form.
Ja, und das funktioniert immer gut, ne? Wenn du so Muster, also wenn du zeigst, es geht, anhand von Beispielen, und dann auch Leuten das sehr konkret zeigen kannst, dass es funktioniert. Also ich kann das aus anderen Bereichen, dass man viel mit so Modellprojekten, mit Hubs, mit irgendwie, keine Ahnung, was arbeitet. Also, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es ausschließlich kommunal, Land oder Bund. Ich würde sagen, die Debatte muss generell erstmal stattfinden.
Siehst du, dass ihr auch für diesen Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr, ist bei euch das Personal da, um diese Themen zusammenzudenken? Oder wird das auch eine parteiinterne Aufgabe sein, wenn man sagt, wir sollen eigentlich Wirtschaft und Ökologie zusammendenken?
Nee, das Personal gibt es. Also wir stellen die Bundesumweltministerin, wir haben auch Leute in der Fraktion, Matthias Miersch zum Beispiel stellvertretender Fraktionsvorsitzender, aber also ich habe eine Affinität für das Klimathema insgesamt, weil ich finde, es ist ein strategisches Thema. Kevin Kühnert kümmert sich auch um Klimathemen, vielleicht nicht in der Detailtiefe. Also ihr seid ja natürlich Experten. So. Ich kann nur sagen, ich finde es ein Thema wichtig und ich finde es unter Innovationsaspekten wichtig. Und ich bin ja auch hier, weil ich hören will und weil ich lernen will und weil ich Ideen aufnehmen will. Aber die SPD hat einen großen Fehler gemacht in den letzten Jahren, dass dieses Klimathema. Und ich sage jetzt immer Klima, obwohl das, was ihr macht, ja eigentlich mehr ist. Ne? Aber das ist so, aber das hat man schon ein bisschen vernachlässigt und das hat man so bei den Grünen ja abgelagert oder so. Und das war ein strategischer Fehler und das haben alle verstanden. Und Wenn ich zum Beispiel mal die Auseinandersetzung der letzten Monate nehme, wo wir uns ja doch schon mit der Automobilbranche angelegt haben. Ja, also da ging es ja ganz klar um die Frage, fördert man eigentlich wieder Verbrenner und
diese subventionierende alten Automobile.
So, das war ein sehr harter Konflikt. Und ich meine, wir sind auch sehr geschimpft worden in den Tagen, nachdem wir im Koalitionsausschuss das verhindert haben. Und nochmal, ich bin überhaupt nicht gegen die Automobilindustrie. Ich bin da nicht dagegen. Ich mag auch keine autofeindliche Politik. Weil ich selbst eine Region vertrete, wo das Auto angewiesen ist, habe ich vorhin schon mal gesagt. Aber was ich von einer Industrie verlangen kann, ist, dass man sich bewegt, dass man nicht im Status quo festhält, dass man bereit ist, sich zu verändern und dass man sieht, was ist mit Elektromobilität oder Wasserstoff oder sozusagen nochmal komplett anderen Mobilitätsformen, was es da für Entwicklungen gibt. Und ich habe jetzt auch so einige aus der Automobilindustrie getroffen, die gesagt haben, das war schon ganz gut, weil wir brauchen diesen Tritt vielleicht auch mal, damit so ein bisschen was in Bewegung kommt. Und das ist für mich normal, das ist sozialdemokratisch, nicht Industrie- oder Wirtschafts- oder fortschrittsfeindlich sein, aber sich zu fragen, wie muss dieser Fortschritt aussehen, damit er den Menschen dann noch hilft.
Ich frage mich einmal konkret, weil das ist eine Frage, die uns wirklich umtreibt, dass wir auf dieser Kopfung sagen, das BMF, SPD in SPD-geführtes Haus. Wir sehen da wirklich in Teilen, dass da Negativanreize sind, beispielsweise eben bei diesem Kunststoff. Wenn man sagt, ein frischer Kunststoff ohne Steuerlast oder ein gestalteter mit der Steuerlast. Da sagen auch konkret Unternehmer, Reinhard Schneider hat letztes Jahr den Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt erhalten für seine Arbeit um die Firma Werner und Merz, Froschreiniger und so weiter. Und der sagt halt, hier lohnt sich das, was wir dringend brauchen und auch wollen, und die machen das, die recyceln diese Produkte, die machen das in Credit-to-Credit-Qualität. Aber er sagt, da gibt es im Grunde diesen Zielanreiz, dass wir heute, wenn wir recyceltes Material einsetzen, dafür mehr zahlen müssen, schon was von der Steuergesetzgebung kommt.
Ich höre das zum ersten Mal heute, natürlich kenne ich die Debatten aus anderen Bereichen. Wir hatten eine lange Debatte zur Frage warum eigentlich Atomenergie so stark subventioniert ist. Ich habe vorhin das Beispiel, das ist jetzt nicht der Umweltbereich, aber warum zum Beispiel das subventioniert war, quasi die Leute schlecht zu bezahlen und dafür zum Staat zu schicken, so Tonnenwerkverträge. Also da gibt es ja ganz viel, wo der Staat falsche Anreize setzt, ne? Und wo wir über Standards und über Gesetze auch gerade dabei sind, Dinge zu ändern. Aber warum das hier beim Bereich nicht recycelbarer Kunststoff, warum es da diese Anreize gibt, das weiß ich schlichtweg nicht. Und sonst aber kann ich einfach mal mitnehmen. Ne? Aber dass zum Beispiel CO2 hat auch einen Preis kriegt, ich meine, den Einstieg haben wir geschafft. Also das
hast du was gerade gesagt, weil ich vorhin gesagt, das wollte ich nochmal anmerken, weil dieses Thema Klimakrise, das hat uns auf Fridays geschafft, ins Bewusstsein zu bringen. Und richtig laut zu sein, und ich höre von vielen CEOs in den Unternehmen, die sagen, ich muss mich allein schon am Esstisch zu Hause an diesen Themen stellen, weil meine Kinder oder Enkelkinder, wir gucken das halt an und sind hier. Ne? Ja. Also ich glaube, da hat sich wirklich was bewegt. Und gleichzeitig wollte ich einfach nur noch mal kommentieren, dass CO2, das Kohlenstoff, als in der Atmosphäre klimaschädlich wird, aber eigentlich ohne Kohlenstoff für die Produkte ist eigentlich ein wertvoller Rohstoff. Weil wir können eigentlich nicht so umdenken und sagen, eigentlich die Klimakrise ist auch eine Ressourcenkrise, weil wir gehen mit den Ressourcen insofern falsch um, dass wir fossile Brennstoffe eben in die Atmosphäre pusten, statt sie zu binden. Im Boden, im Wald oder daraus hochwertige Kunststoffe zum Beispiel herzustellen, die kann man recyclingsfähig herstellen. Und dann ist das CO2 bzw. der Kunststoff hier gebunden im Kunststoff. Und wenn wir das recyclingsfähig hinbekommen, dann können wir das immer wieder für neue Produkte ansetzen letztlich. Statt zu sagen, wir müssen auf die Emissionen achten, sondern im Grunde ist das da oben das Material, was wir eigentlich hier unten bräuchten.
Aber sag du mir mal bitte, warum es diese Debatte zum Beispiel innerhalb der Umwelt- oder Klimabewegung gar nicht gibt. Also da nehme ich eine andere wahr.
Ja, genau.
Also das ist die Frage der CO2-Abgabe, da eine der härtesten Forderungen.
Und eigentlich müssen wir eine Abgabe auf den Rohstoffwert, weil also wir haben ein Rohstoffthema und das erstreckt sich eben weit über das CO2-Thema hinaus. Es gibt ganz, ganz viele Materialien, die haben wir so dermaßen endlich zur Verfügung für die ganze Technologie, für zum Beispiel Photovoltaikanlagen, für die Energiewende, für die Windkraftwerke und alles, was wir da produzieren, Kohlefaserverbundstoffe zum Beispiel. Das heißt, da verkleben wir eine Kohlefaser, ist auch sehr aufwendig, die herzustellen, und dann verkleben wir die mit einem Klebstoff, den wir nicht mehr lösen können. Dann wird das geschreddert und verfüllt, vielleicht verbrannt. Das heißt, dieser ganze wertvoll hergestellte Kunststoff, den bleiben wir vielleicht am Ende, weil Deutschland ist Weltmeister im Verbrennen vor allen Dingen, wir deponieren nicht mehr, nennen sie thermische Verwertung. Aber ich habe einfach nur ein bisschen heiß gemacht, dann kriegst du noch ein bisschen Restwärme raus, ganz bisschen Energie, aber die Rohstoffe sind eigentlich endlich. Die Energie kommt jeden Tag aus der Sonne her. Und das ist das, was wir eigentlich kritisieren, weil ich glaube, was Fridays for Future perfekt macht, ist, den Finger in die Wunde zu legen und den Druck zu erhöhen. Mhm. Aber was wir, glaube ich, also wo ich eine Gefahr sehe, und das wäre vielleicht auch was, was ich mir von dir wünschen würde, dass du es mitnimmst, wir haben nur dann wirklich eine Chance, wenn wir jetzt die Themen zusammendenken. Mhm. Wenn wir jetzt nur auf der Klimakrise arbeiten und sagen, wir müssen alle CO2-neutral sein, das reicht auch schon als Zielsetzung nicht. Wir müssen mehr als CO2-neutral sein. Mhm. Wir müssen kurz darauf zurückgehen, vielleicht auch an der Atmosphäre. Mhm. Weil diese Ziele sind sonst unumstößlich. Mhm. Und das heißt, wir müssen jetzt es einschaffen, auf dieser sehr, aus unserer Sicht ein Stück weit zumindest, eine Nationalität in Klimafrage auch eine Ressourcenfrage zu machen.
Mhm. Und dann müssen wir natürlich sehr schnell auch bei Fragen wieder von internationaler Politik und Entwicklungspolitik und Systemgebiet.
Letztlich müssten wir diesen Stoffen, wo du sagst, also du kaufst heute eine Waschmaschine und die läuft ein paar Jahre und am Ende geht die kaputt und du rufst dann jemand an und sagt dir, das reparieren wir dir nicht gleich neu. Oder der gibt dir ein Angebot, der repariert dir das für 400 und die neue kostet 500. Und was machst du dann noch mit diesem Material? Wenn du jetzt sagen würdest, ein Hersteller verkauft dir die zum Beispiel mit 1500 Waschgängen. Und entweder du verlängerst deine Leasingrate bei denen, oder du kriegst die wieder. Und dann hat der Hersteller gleich ein Interesse, die Waschmaschine so zu bauen, dass er sie danach auch wieder auseinandernehmen kann. Ich glaube, wir brauchen Verantwortungen.
Aber wie löst, also ist die Forderung zu sagen, das muss gesetzlich geregelt werden, ist das also.
Ja, und wenn ich sagen, also ich würde sagen, weil die Frage nach der Gesetzesregelung ist ja durchaus eine, wo wir auch schnell durchhalten können. Du hast gerade selber gesagt, Elektromobilität ist das eine. Ich glaube, das hat auch was mit Schadstoffen und Abgasen zu tun, eben Schotten. Mhm. Aber auf dem Land können wir vielleicht auch noch über andere alternative Antriebe sprechen. Mhm. Und da würde ich sozusagen weder der FDP, weil ich sage es mal ganz plakativ, die sagt, das muss der Markt regeln. Und am anderen Spektrum würde man sagen, das muss alles der Gesetzgeber regeln. Ich glaube, es geht auf die. Aus meiner Sicht auf der einen wie anderen Seite nicht, sondern es muss schon smart funktionieren, dass wir auch gleichzeitig Technologie offen daran gehen. Mhm. Letztlich ist das eigentlich die Frage. Also, ich glaube schon, dass wir, oder ein Vorschlag wäre durchaus, Sektoren, also du hast ja über die Förderung gesprochen von schädlichen Verhaltensweisen, mhm. Subventionen, wo wir eigentlich nicht Fehlverhalten subventionieren wollen. Unsere Förderung wäre schon, Subventionierung da, wo wir Schädlichkeiten subventionieren, eben einzustellen und eine Innovationsförderung auf den Weg zu bringen, wo wir sagen, die Zielmarke, die können wir ja immer noch weit genug fassen, ist, Rohstoffe brauchen einen Wert. Und Unternehmen müssen mir irgendwie zeigen, wie ich die Rohstoffe in den Kreis zurückbringe. Wenn du einen Hersteller heute fragst, dann hat keine Antwort eigentlich. Also das kannst du zum Beispiel über Produkthaftung machen, das kannst du über eine Bepreisung machen. Weil letztlich hat dieser ganze Müll einen riesen Wert mal gehabt, den wir ihm längst halt nicht mehr zuschreiben wollen.
Ich denke jetzt halt über die Idee nach, ne? Also wenn du dann trotzdem fragst, wie bemisst man diesen Wert? Also
ich glaube, den können wir trotzdem am Markt ja ablesen, weil die im Schnitt, also viele dieser wertvollen Rohstoffe, nehmen im Preis natürlich weiter zu, weil immer mehr Menschen konsumieren. Es wird immer knapper, das Angebot, dementsprechend steigt der Preis. Das wäre erstmal eine ganz klassische ökonomische Betrachtung. Da sieht man dann einfach, wow, es wird immer knapper und es wird dementsprechend noch immer teurer. Außer die USA steigen ins Fracking ein, dann wird es günstiger. Aber zu welchem Preis?
Sie sind ja eingestiegen.
Ja, sehr viel. Und darüber sind sie auf einmal der größte Gaslieferant geworden. Und darüber ging der Preis runter. Das ist natürlich künstlich in die Länge gezogen darüber. Mit
okay, da ist jetzt nicht sehr stark ins fachliche Detail, da kann ich nur sagen, klingt erstmal spannend, die Idee, ich werde es bei uns mit ein paar Leuten noch diskutieren, und das noch zu mit den wirklichen Experten. Was ich jetzt schon spannend finde, ist, dass solche Gedanken gerade in der öffentlichen Debatte auch der letzten Monate viel zu wenig auftauchen.
Ja, ich habe ja immer wieder an den Themen am Anfang, und dem muss man ja auch Rechnung tragen, eine wahnsinnig herausfordernde Zeit.
Ich meine jetzt die Klimabewegung.
Ja,
also da war das halt immer sehr stark fokussiert auf CO2-Bepreisung, Klimaschutzgesetz, auf Verzichtsdebatten. Also das war schon so, Flugscham war immer ein sehr großes Thema.
Ja, also ich bin aber ganz bei dir, dass man Dinge reduziert, die einfach irgendwie sinnlos erscheinen.
Wir machen ja viele sinnlose Sachen. Also sinnlos nicht, aber viele. Also schon viele Sachen, die man so aus Bequemlichkeitsgründen macht.
Aber wann ist es Bequemlichkeit und wann ist es Kultur, sozusagen? Weil das ist schon eine schwierige Frage.
Weil ich sage, also man kann ja beides auch in Frage stellen. Also auch Kultur kann ja in Frage gestellt werden. also ich meine, diese Kultur, auch zum Beispiel die Politik funktioniert, also immer mit Präsenz und immer Dasein. Mhm. Also das ist so eine Kultur, die würde ich gerne mal in Frage stellen. Ich würde auch gerne eine Kultur in Frage stellen, wo es heißt, du musst immer so on the run sein. Du musst immer nur schnell und immer irgendwie in den Flieger und wieder da und dann. Ich halte das auch für Quatsch. Also natürlich ist das das System erstmal, aber mit dem System zu brechen und Sachen zu verändern, finde ich ja spannend. Und wenn ich jetzt Kumpels von mir treffe, die irgendwo im Management arbeiten, bei irgendwelchen, keine Ahnung, auch Beratungsunternehmen oder sonst wo, und die sagen, das hat schon irgendwie funktioniert, dass wir mal nicht irgendwie dreimal die Woche zwischen Frankfurt und Berlin hin und her fliegen mussten. Vielleicht ändert sich auch ein bisschen die Kultur.
Ja, und letztlich beziehen wir uns dann ja doch wieder auch auf uns Menschen und sagen, vielleicht tut es das einfach auch in der Weise nicht gut.
Genau, damit meine ich jetzt nicht irgendwie, wir müssen irgendwie Flugzeuge zu was ganz Schlimmem erklären. Also darum geht es nicht. Ja? Also, es gibt eine richtige Balance vielleicht auch an vielen Stellen.
Stichwort Balance, da würde ich gerne noch in eine Richtung gehen. Mhm. Unser Eindruck ist, wir sind eine Organisation, die die Brücke schlagen will. Mhm. Da gibt es viele Hersteller, auch viele deutsche Hersteller. Crate2Call ist wirklich auch ein großes deutsches Thema, muss man sagen. Aber auch auf dem amerikanischen Markt in Taiwan, also eine globale Bewegung. Da gibt es viele Hersteller, die in Lösungen arbeiten. Da gibt es Institute, die daran forschen, TU Hamburg, TU München, mhm. Rotterdam School of Management, unterschiedliche Akteure. Wir verstehen uns ja als verbindendes Glied und sprechen deswegen auch viel mit der Politik und sind auch in Kontakt mit vielen unterschiedlichen Ministerien. Mein Eindruck ist oft, wir waren letzte Woche im Stakeholder-Dialog mit dem Bundeswirtschaftsministerium und auf dem Thema Ressourcen sagen die, das ist das Kompetenzfeld vom BMU. Mhm. Dann haben wir teilweise das Thema Verbraucherschutz, also eigentlich ein Thema für das Justizministerium. Jetzt haben wir das Thema grüne Textilien, die greifen das Thema Quality-to-Quality jetzt eigentlich progressiv auf. Ist CSU geführt im BMZ, Bundesentwicklungsministerium. Wir sagen, teilweise wird das hin und her geschoben.
Ist doch immer einfach.
Und 1986 haben wir das Umweltministerium gegründet, also auch noch so gesehen, auch noch gar nicht so lange existent. Heute nicht mehr wegzudenken. Beides, also, ich weiß nicht, ob es ein Quality-to-Quality-Ministerium braucht, wahrscheinlich nicht, aber wie kriegen wir daraus ein breites Thema? Wie kriegen wir das in eine ganze Regierung rein, vielleicht?
Naja, wir haben jetzt ja beim Klimaschutz eigentlich, also durch ein eigenes Kabinett das geschafft auch, ne? Also in dem, also Sektorenverantwortlichkeit, mhm. in dem jetzt irgendwie, das ist ganz klar nicht nur Aufgabe des BMUs, sondern das ist auch Aufgabe des Verkehrsministeriums, das ist Aufgabe des Wirtschaftsministeriums. Das ist Aufgabe von, also auch natürlich Finanzministerium. Also das hat man da, glaube ich, geschafft. So, und wie man das bei dem Thema jetzt ganz gezielt macht, auch sagen, auf jeden Fall geht nicht, dass man sagt, das ist so das eine Ministerium. Also wenn du jetzt zum Beispiel von Bauprojekten sprichst, dann ist das ja ganz klar im Ministerium, wie das auch das Bauministerium mit ist. Und was man eigentlich bräuchte bei dem Thema, wäre so eine Art nationale Strategie, ja, wo man irgendwie sagt, da arbeiten verschiedene Ministerien dran, das ist eine Handlungsgrundlage für alle. Aber dieses Ressortdenken nervt mich auch. Also meist, ich habe jetzt vorhin ja auch mal gesagt, ich muss das mit unseren Fachleuten mal besprechen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich jetzt nicht irgendwie hier Dinge sagen will, die ich gar nicht einhalten kann, weil unsere Fachleute da Bedenken aus dem und dem Grund haben. Und das ist halt häufig auch so, dass ich natürlich viele Ideen höre und die erstmal spannend finde und dann liegt das Problem vielleicht auch im Detail so. Aber was man nicht tun sollte, ist ein Thema wegzuschieben und zu sagen, ja, das ist Aufgabe des Umweltministeriums und deswegen machen wir nichts. Also das erwarte ich von dem Wirtschaftsministerium schon, weil alles, was ich jetzt über Cradle to Cradle auch gelernt habe und gelesen habe, heißt ja auch, dass da enorme Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland liegen. Also das ist ja kein, weißt du, das ist ja kein Thema, was irgendwie, also im Gegenteil, das ist innovationsfreundlich und nicht innovationsfeindlich und damit sollte eigentlich Herr Altmaier begeistert sein von diesem Thema und das nicht.
Und er hat ja gerade, mittelmäßig spektakulär, würde ich schon fast sagen, diesen 20-Punkte-Plan vorgelegt und jetzt darfst du raten, was nicht enthalten ist.
Ja, wahrscheinlich. Kreislauf und genau diese Frage.
Interessanterweise, also Ressourcen nicht in einem Wort. Und da frage ich mich schon, wir sind ja auch ein ressourcenarmer Standort.
Gut, jetzt ist es, also Altmaier kann mich nicht mehr überraschen, aber das ist jetzt so mehr die Rolle des Generalsekretärs. Mhm. Ja, also ich meine, es ist auch komisch, wenn du irgendwie monatelang dich streitest über Klima und Umweltschutz und dann kommt Altmaier und die diese Konflikte ausgetragen sind mit so einem 20-Punkte-Problem.
Also, wie spielt das nie? Da scheint sozusagen auch schon ein Stück Wahlkampf dann um die Ecke, oder?
Natürlich, das ist eines der Hauptthemen. Ich meine, auch Herr Söder hat heute irgendwie vorgestellt, dass er jetzt Pflanzen in seinem Büro hat und hat das getwittert und
okay.
Ja, der hat noch mehr und das ist natürlich auch, das ist ja auch, das ist auch schick, sich mit dem Thema, ist auch gut, also ich weiß ja auch hier, weil ich das Thema wichtig finde, aber sag mal, wenn du Ministerpräsident oder Minister bist und so wichtige Ressorts, dann kannst du das auch jenseits von 20 Punkte Papieren dokumentieren, dass du dich um Themen kümmerst.
Wir kommen so langsam zum Ende, wenn, das frage ich gerne unsere Gäste, wir als gemeinnützige NGO, wenn du was von uns wünschen kannst, oder du jetzt einen Blick auf diese Themen auch hast. Was denkst du, was bräuchtest von uns? Weil das ist die politische Sphäre, es gibt die Hersteller und wir haben da nochmal auch eine besondere Rolle. Was denkst du, müssen NGOs und im Speziellen auch, was müssen wir Cradle-to-Cradle-NGO, unsere Aktiven, was können wir beitragen?
Ja, ich glaube, das Gute ist die Übersetzung. Also die Übersetzung, dass es funktioniert. Und das ist vielleicht was, also wo ich immer merke, dass es natürlich dann auch für Bundestagskollegen wichtig ist, wenn ihr Gipfelunternehmen
Weltweit sind das schon viele hundert Jahre in Deutschland.
Also das ist so. Mhm. Ja, also darum geht nicht jedes Unternehmen mal auf seine lokalen Bundestagsabgeordneten zu und sagt, guck mal, was wir hier machen.
Mhm.
Also, nochmal, also ich würde von mir behaupten, ich setze mich sehr, sehr viel mit Politik auseinander. Also das ist mein Job, ja, so ist meine Leidenschaft und mein Job. Aber so eine Entwicklung, da bin ich erst durch euch aufmerksam geworden. So. Und da glaube ich, das ist das, was ihr leisten könnt, dass man sagt, wir konfrontieren einfach mal ganz viele Kollegen damit, indem die Unternehmen, jedes Unternehmen, was man im Wahlkreis, das sich meldet, mit denen treffe ich mich, mit denen rede ich. Und das könnte ja was sein, dass man da auch die Unternehmen auffordert, zeigt mal euren Bundestagsabgeordneten, was da los ist. Und da, also das ist diese Übersetzungsleistung, die ich meine. Und das zweite ist natürlich auf der Berliner Ebene die Frage, wie kann genau so eine nationale Strategie aussehen in dem Bereich?
Ich glaube, ein kraftvoller Appell an mehr als 800 ehrenamtliche Aktive in 50 Initiativen im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich für diese Themen einsetzen. Hier gleich haben wir bundespolitisch gesprochen. Danke auch für diesen Appell. Ich glaube, der richtet sich nicht nur an euch, liebe Aktive, sondern auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir uns intensiv mit den Themen auseinandersetzen müssen und wir wollen das fördern. Von daher könnt ihr uns gerne unterstützen, wenn euch das Format gefallen hat. Ihr könnt bei uns aktiv sein, ihr könnt Förderer werden, uns auch finanziell unterstützen oder uns folgen auf den bekannten Kanälen, auf Instagram, ihr könnt uns auf YouTube folgen, Twitter oder Facebook, unseren Newsletter abonnieren. Schön, dass ihr heute Abend hier zugeschaut habt. Und noch einmal ganz herzlichen Dank, lieber Lars Thiemal, dass du uns heute hier besucht hast und dann sehr engen Zeitplan das mit eingetackelt hast und dich so für das Thema interessiert hast und ja auch gesagt hast, dass du das nochmal mitnimmst in die Fraktion und in deine Partei. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.